So, erste Frage zum Anfang der Predigt. Wer von euch hat einen Spitznamen? Okay. Und seid ihr zufrieden mit euren Spitznamen? Also wer ist zufrieden mit dem Spitznamen? Okay, ja, so ein bisschen. Wer ist eher unzufrieden mit dem Spitznamen? Da kann man aber nichts machen. Ne? Also wenn man einen Spitznamen hat, also den wieder loszuwerden, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Man wird so angesprochen. Aber jetzt haben sich eben nur einige gemeldet. Wusstet ihr, dass wir alle einen Spitznamen haben? Es ist also, ihr seid hier in einer Baptistengemeinde. Und das ist, aber im Grunde ist das auch ein Spitzname. Weil diesen Namen, den haben unsere Glaubensväter sich nicht selbst gegeben, sondern andere haben gesagt, dann irgendwann haben unsere Gemeinden gesagt, na okay, gut, wir sind das einfach. Ne? Die Öffentlichkeit kennt uns so, also müssen wir den Namen annehmen. Okay, ist halt so. Ursprünglich hießen wir Gemeinde gläubig getaufter Christen. Das steht auf den alten Taufkarten, steht das drauf. Ja, und auch auf den alten, manchmal gibt es noch so ganz alte Baptistengemeinden, da steht es auch noch oben drüber. Und das ist, aber das ist auch noch nicht alles so, ne? Sondern es geht noch weiter. Als Nachfolger Jesu tragen wir auch alle einen Spitznamen. Also die Bezeichnung Christ ist auch ein Spitzname. Das ist ein Name, der von außen halt vergeben wurde. Und wir wissen sogar, das steht sogar in der Bibel drin, wann das war ziemlich am Anfang, in Apostelgeschichte 11, Vers 26 erfahren wir, das passierte in Antiochia, das ist das heute türkische Antakya, und da heißt es dann in der Apostelgeschichte, hier wurden die Nachfolger Jesu zum ersten Mal Christen genannt, also da kam dieser Spitzname her. So, und jetzt die Frage, das ist jetzt, wie nannten sich die ersten Christen selbst? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das hätte ich vielleicht so gemacht. Ja? Also oder auch irgendwie, ja, genau, ja? Genau. Anhänger des neuen Weges. Und das ist sozusagen im Griechischen funktioniert das auch ohne das Wort Anhänger. Ne? Das ist so die Grammatik, da ist es schon klar, dass es Anhänger sind, also diejenigen, die des Weges sind oder die des neuen Weges sind. Und ich finde es interessant, weil, also wie gesagt, man hätte ja auch einfach sagen können, ja, wir sind die Nachfolger, wir sind die Jünger oder wir sind die Gruppe der Vereinigten Apostel oder Bürger des Reiches Gottes. Das wären ja auch alles mögliche Eigenbezeichnungen gewesen. Die Frage ist, warum praktisch diejenigen, die auf dem Weg sind. Warum ist das so? Habt ihr eine Idee?
Naja, weil sie ja eigentlich Juden waren zu Anfang und jetzt sind sie ein Stück weitergegangen, einen neuen Weg.
Ja.
Aus der Synagoge.
Irgendwie, na, zu dem Zeitpunkt waren sie noch in der Synagoge drin. Ja? Die haben sich selbst auch als Juden gesehen. Ja? Das ist das Interessante. Also die Bibel ist eigentlich nur von Menschen geschrieben, die sich selbst als Juden verstehen. Ja? Und wir sind da heute irgendwie so, das ist so unsere Bibel, sagen wir aber. Genau. Ja, das ist irgendwie, es ist etwas Neues, ne? Das ist so, aber man kann ja auch sagen, die neue Gemeinschaft oder die neuen Nachfolger. Ich persönlich denke, das ist auch nur eine Vermutung, das ergibt sich daraus aus der Erfahrung der ersten Jünger. Sie wurden aus ihrem Alltag herausgerufen, sie waren Fischer, Zolleinnehmer, irgendwelche anderen Berufe, Widerstandskämpfer, Guerillakrieger. Und dann kam Jesus und rief sie in die Nachfolge. Und bei uns ist es heute so, wenn wir heute Christen werden, dann werden wir immer noch in den meisten Fällen den Beruf weiter ausüben oder die Planung so verfolgen, das, was wir machen wollen. So, aber Jesus, der blieb nicht in Kapernaum oder da, wo er gerade war, nicht so nach dem Motto, so, macht mal eure Arbeit weiter. Wir treffen uns dann immer nach Sonnenuntergang im Haus von Simon Petrus. Jesus zieht von Stadt zu Stadt, zuerst um den Anbruch des Reiches Gottes zu verkündigen und dann später, um nach Jerusalem zu gehen. Wenn also jemand dem Ruf Jesu in die Nachfolge gehorsam sein will, dann geht das nur, wenn man sich mit ihm auf den Weg macht. Das normale Leben, den Beruf, die Familie und den Wohnort hinter sich lässt und zusammen mit Jesus geht. Und das ist der erste Punkt. Wenn es heute um das Thema Nachfolge geht, Jesus nachzufolgen bedeutet, Altes hinter sich zu lassen. Und im Neuen Testament ist das eine ganz wichtige Frage, an der sich Nachfolge festmacht, ob man bereit ist, diesen Schritt heraus aus dem sicheren Umfeld zu tun. Und das ist noch eine ganz schön extreme Frage damals, ne? Weil es gibt keinerlei staatliche Absicherung. Und die Familie, das, was man am Wohnort hat, die Freunde, die Beziehungen dort, so das Haus, das Grundstück, es war nicht so einfach irgendwo ein Haus zu kaufen. Das ist das einzige soziale Netz, was es gibt. Nur in diesem Zusammenhang kann man überhaupt existieren und ansonsten ist man ganz schnell auch ein Bettler. Und das alles hinter sich zu lassen, das ist kein kleiner Schritt. Petrus bringt das in Markus 10, Vers 28 auf den Punkt. Da heißt es, also da sagt er zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die Ersten sind, und die Ersten sein, die Letzten sind. Das Alte hinter sich zu lassen, das ist dabei kein Selbstzweck. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine künstlich geschaffene Schwelle, so nach dem Motto, na, mal schauen, wer das macht. Nur die Harten kommen in den Garten. Es geht um einen nicht einfachen, aber sinnvollen Schritt. Und das erkennen wir daran, wenn wir das Alte Testament heranziehen. Weil auch dort gibt es eine Gemeinschaft, die das Alte hinter sich lässt und zu neuen Ufern aufbricht. Also die Israeliten lassen sich von Mose im Auftrag Gottes aus ihrer Heimat in Ägypten und aus der Sklaverei heraus in die Freiheit führen, in die Wüste. Und ich finde, das bringt die Notwendigkeit des Aufbruchs besser auf den Punkt, gerade für uns heute. Weil wir haben ja heute eine ganz andere Situation nach 2 Jahren Kirchengeschichte. Es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland, also dass nicht irgendjemand nicht schon die Möglichkeit hätte, das Evangelium zu hören. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können. Das ist überall möglich, auch dort, wo du herkommst, wo deine Familie lebt, wo dein Haus steht, weil eben schon überall Nachfolger Jesu leben. Aber trotzdem gibt es diesen Augenblick der Entscheidung, der Erkenntnis, dass es bei der Nachfolge nicht nur irgendwie um so eine Art Erplus geht nach dem Motto, ja, ich habe zwar schon viel, aber die Sache mit Jesus, das ist nochmal was ganz Besonderes, so ein Sahnehäubchen, ein spezielles Plus, so ein bisschen geistlicher Nervenkitzel. Das ist nicht irgendwie so ein Plus irgendwie, sondern es ist etwas ganz anderes. Nachfolge heißt eben auch, dass einiges nicht mehr möglich ist, dass man einiges hinter sich lässt. Nachfolge heißt, dass man bestimmte Lebenszusammenhänge, Lebenssituationen hinter sich lässt. Nachfolge ist eine Entscheidung mit Konsequenzen. Und das nicht einfach so, weil du merkst, dass das, was du hinter dich lässt, es nicht wert ist, im Vergleich dazu mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist eben nicht so, sondern eben, weil du merkst, dass es das nicht wert ist, im Vergleich dazu mit Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht geht es sogar, dass du Abhängigkeiten hinter dich lässt, die dich versklaven. Und das ist eine Frage, die sich immer wieder neu stellt. Denn die Israeliten in der Wüste, das wissen wir, die sehen sich immer wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Die blenden dabei vollkommen aus, dass sie in Ägypten versklavt waren. Die werfen Mose vor, dass dieser sie in die Wüste geführt hat, um sie dort sterben zu lassen. Und wenn Petrus Jesus gegenüber feststellt, ja, jetzt haben wir alles aufgegeben und was haben wir denn davon, dann merken wir, der hat auch irgendwie ähnliche Gedanken. Und dann, wenn solche Gedanken kommen, dann kann auch der Punkt sein, dass man sagt, nee, dieser Schritt, das ist es mir jetzt nicht wert, ich gehe wieder zurück. Oder eben, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt fest, ich stelle mir die Frage und ich merke, hier ist ein Punkt in meinem Leben, an dem ich mich abhängig gemacht habe, in dem ich neu aufbrechen muss. Hier ist eine schlechte Angewohnheit, die sich in mein Leben eingeschlichen hat, von der ich mich lösen will. Oder mir fällt auf, dass ich schon mein ganzes Leben lang eine bestimmte Sache so oder so mache und das ist falsch. Also ich habe das in den letzten Jahren durchaus so erlebt. Ich bin derzeit dabei, mein Essverhalten zu ändern, das ist mein Thema. Und das sehe ich auch als ein Ruf Gottes in die Nachfolge hinein. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen wird, das ist ja immer so eine Sache. Und ich bin mir sicher, das wird auch nicht die letzte Verhaltensänderung halt in meinem Leben sein. Wo geht's für dich heute Morgen darum, dass du Altes hinter dir lässt? Gibt es in deinem Leben Mechanismen und Situationen, die dich klein machen, unter denen du leidest, die dich versklaven? Wo merkst du, muss etwas anders werden? Wo gibt dir Gott heute Morgen das Signal zum Aufbruch zu neuen Ufern? Ja, der erste Punkt. Jesus nachzufolgen heißt, Altes hinter sich zu lassen. Der zweite Punkt, Jesus nachzufolgen, bedeutet, sich von Jesus führen zu lassen. Also wenn wir als Gemeinde eine Entscheidung fällen, dann stimmen wir darüber in unserer Mitgliederversammlung ab. Es geht dabei, also es ist eine demokratische Abstimmung, aber die demokratische Entscheidung ist nicht das Prinzip, weil es geht eher darum, dass wir denken, in jedem Christ lebt und handelt der Heilige Geist. Und dann gehen wir davon aus, okay, wenn irgendwie alle mit dem Heiligen Geist sich so zusammen eine Entscheidung fällen, dann ist das auch gut so. Wir wollen als Gemeinde, geht es nämlich eigentlich darum, dass wir dem Willen Gottes gehorsam sein wollen. Und es ist ja damals, war das jetzt auch nicht so, Jesus sagt, okay, wollen wir jetzt rechts oder links gehen, stimmen wir ab, rechts oder links, wer ist für was? Ist ja nicht so, sondern Jesus sagt, wo es lang geht. Im Alten Testament, das ist auch wieder ein bisschen anschaulicher, da geht Gott seinem Volk selbst voran, verhüllt in einer Wolken- und Feuersäule. Und ich denke, das ist so an sich für uns gut nachvollziehbar. Wir folgen heute im Alltag unseren Navigationsgeräten oder Navigations-Apps, wenn es darum geht, an das Ziel zu kommen. Und dann ist es klar, so im übertragenen Sinn, es geht darum, auf Jesus zu schauen, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren, dorthin zu gehen, da wo er geht, stehen zu bleiben, wenn er stehen bleibt, ihm zuzuhören. Und zwar nicht nur punktuell, mal ab und zu mal auf eben auf das Navi schauen, sondern permanent. Und ich finde, eine Geschichte bringt das ganz gut auf den Punkt. Wir hatten sie schon vor einigen Wochen in der Predigt gehabt. Markus 10, 17, Vers 27. Und als Jesus hinaufging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und das ist jetzt hier keine Predigt über diesen Text. Ich möchte jetzt auch hier gar nicht so sehr auf den Ruf in die Nachfolge hinaus, den der junge Mann nicht folgt. Für ihn war der Reichtum das Problem. Daran hing sein Herz. Ja, und darauf schaut er. Und Jesus spricht diesen wunden Punkt an, weil er auch auf der anderen Seite auch die Ehrlichkeit in der Frage des jungen Mannes sieht. Der junge Mann merkt schon, dass ihm etwas fehlt. Er wünscht sich mehr für sein Leben. Er ist unzufrieden mit dem Status quo. Darauf geht Jesus ein und lädt ihn in die Nachfolge ein. Und der junge Mann dreht sich um und geht traurig weg. Und das Tragische dabei ist, indem er sich abwendet und weggeht, da verpasst er den entscheidenden Punkt der Geschichte, die Pointe. Weil er weggeht, hört er nicht die entscheidenden Sätze, dass er nämlich kein Einzelfall ist. Ja, dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass allgemein Wohlstand ein Problem sein kann. Das ist ja schon mal was anderes, wenn man denkt, ich bin der Einzige oder andere haben die gleichen Sorgen. Und dass Gott die Dinge möglich macht, die für Menschen unmöglich sind. Und in diesem Satz, da steckt ja das ganze Evangelium drin, die gute Nachricht, dass wir eben das, worauf es ankommt, nicht uns selbst erarbeiten können, sondern von Gott geschenkt bekommen. Genau gerade weil es für uns Menschen unmöglich ist, dem Willen Gottes gehorsam zu sein, stirbt ja Jesus für unsere Schuld. Gerade weil wir immer wieder scheitern und merken, oh, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht. Da springt Jesus in die Bresche. Er findet einen Weg durch die endgültige Sackgasse des Todes, um uns einen Weg aus unseren Sackgassen des Lebens heraus zu offenbaren. Einen Weg aus unserer Verstrickung in Schuld, Sünde und Lügen und Scham. Aber um das mitzubekommen und anzunehmen, da müssen wir bei ihm sein. Da müssen wir auch bei ihm bleiben. Vielleicht auch, wenn er etwas Hartes zu uns sagt. Etwas, was wir nicht annehmen können. Diese entscheidenden Zusagen und Wegweisungen, die bekommen wir nur dann mit, wenn wir uns möglichst dicht bei Jesus aufhalten, permanent, nicht nur einmal in der Woche. Zu ihm hinschauen, dorthin gehen, wo er uns hinführt. Dem Jesus-Navi folgen sozusagen, wie wir Google Maps folgen, wenn wir unterwegs sind. Auch wenn es uns manchmal komisch vorkommt. Weil die App weiß, dass die Goslarsche Landstraße ab morgen in beiden Richtungen gesperrt ist. Daran würde ich nicht denken. Wohin ist dein Blick heute Morgen gewendet? Wo schaust du hin? An welchen Stellen in deinem Leben musst du dich wieder neu auf ihn einrichten? Seinen Anweisungen folgen. Wo bist du abgelenkt? Also mir ist es schon passiert, dass ich eine Anweisung des Navigationsgerätes überhört habe, weil ich so im Gedanken war. Wo in deinem Leben ist neu die volle Konzentration nötig? Ja. Der dritte Punkt. Jesus nachzufolgen ist ein ganzheitliches Projekt. Nachfolge heißt nicht nur, mit Jesus gemeinsam auf dem Weg zu sein. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg in die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also, wir folgen nicht nur Jesus nach, sondern wir gehen im Grunde auf ihn drauf sozusagen. Also wir gehen seinen Weg. Also er ist der Weg. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie sieht so ein Weg aus, wenn Jesus der Weg ist? Müssen wir uns hier eine Landstraße vorstellen, so mit Bäumen beidseitig, oder eine Einkaufsstraße wie die Georgstraße in Hannover oder etwas kleiner vielleicht wie hier der Hohe Weg, ein Wanderweg oder das beste Hightech, was unser Land zu bieten hat, Exportartikel, die Autobahn. Dazu sagt Jesus sogar mal was. In Matthäus 7, ab Vers 13 heißt es in der Bergpredigt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind's, die ihn finden. Übrigens aus diesem Bild des breiten Weges wurde dann übrigens die Metapher des oft besungenen Highway to Hell, also die Autobahn in die Hölle. Es gab natürlich damals, gab es noch keine Autobahn. Das, was für uns heute die Autobahn sind, waren damals die Römerstraßen. Neugebaute, gut gepflasterte Straßen, die große Städte zusammenrücken ließ. Und man stößt heute noch auf so ein original römisches Straßenpflaster. Man ist überrascht, dass das noch hält. Unsere Autobahnen halten nicht so lange. Und der Apostel Paulus missionierte entlang dieser Straßen, weil er sich da so gut drauf reisen lässt. Wenn man diese Römerstraßen mit unseren Autobahnen vergleicht, dann wirken diese Römerstraßen wiederum wie der schmale Weg. Aber da gibt's natürlich auch Steigerungsmöglichkeiten. Das ist ein Unterschied, ob ich am Frankfurter Kreuz unterwegs bin, fünf Spuren, oder auf der Harzautobahn. Ja. Und darum nehme ich hier einfach mal so das Beste, das Höchste, was wir uns vorstellen können, die Autobahn. Also wenn ich auf einer Autobahn unterwegs bin, ist das Erste, dass ich nicht einfach so runterkomme. Ich muss eine Ausfahrt nehmen. Und wenn ich die verpasse, dann muss ich weiter den falschen Weg fahren, in dem Wissen, dass ich hinterher die gleiche Strecke wieder zurückfahren muss. Das ist mir schon passiert, das geht schneller als man denkt, davon habe ich erzählt. Verlassen Sie die Autobahn. Und ich bin gerade auf der ganz linken Spur, sehe da schon die Ausfahrt und schon ist sie vorbei und zack, ich muss jetzt 10, 20 Kilometer weiterfahren bis zur nächsten Ausfahrt. Und aus meinem Leben, da kenne ich auch das Gefühl, in der falschen Richtung unterwegs zu sein, nicht den richtigen Augenblick zum Umkehren zu finden und stattdessen weiter immer in die falsche Richtung zu fahren und dabei eben nicht mehr das Ziel vor Augen zu haben, dabei eben nicht mehr immer auf Jesus zu schauen, sondern irgendwie, ich weiß, ich schaue irgendwie in die falsche Richtung. Ein weiterer Punkt des Fahrens auf der Autobahn ist, dass es eben nicht um das Unterwegssein geht, sondern nur um das Ankommen. Also ich fahre nicht am Frankfurter Kreuz entlang, um die landschaftliche Schönheit einer Kreuzung zweier Autobahnen mit jeweils 5 Spuren zu erleben, sondern ich möchte irgendwo hin, nach Italien, nach Brindisi oder was weiß ich wohin. Und das ist die Sache, wenn jetzt ist das Problem mit dem Drucker, jetzt habe ich mir es abfotografiert. Jetzt ist mein Manuskript weg. So. Und es ist eben so, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder wenn ich auch auf kleinen Straßen fahre, dann ist das etwas anderes. Und es ist so, klar, ich habe ein Ziel vor Augen, ich möchte irgendwo hin, aber es ist so, wenn ich den Weg ausblende, dann bin ich nicht mehr offen für plötzliche Regieanweisungen Jesu. Und selbst wenn ich die mitbekomme, kann ich ja nicht einfach so runter. Also ihr kennt das ja, wenn man auf der Autobahn langfährt, da gibt es ja immer diese braunen Schilder. Und es ist immer, hier ist der Hildesheimer Dom, hier ist der Safari-Park, was weiß ich. Ja? So, diese Schilder, die sind erstens hässlich. Zweitens sind wir ganz schnell dran vorbei, dass wir sie kaum sehen. Und drittens, selbst wenn wir denken, tolle Sache, den Hildesheimer Dom müsste ich mir mal ansehen, es bleibt doch bei dem Vorsatz. Wer von euch ist schon mal aufgrund so eines braunen Schildes irgendwo hingefahren? Seht ihr. Ne? Das ist ja noch ein bisschen ausbaufähig. Genau. Du? In die Weinberge einmal? Ja. Es ist immerhin einer. Wir sollten unser Leben nicht nur so leben, dass wir nur den Himmel in den Blick halten. Zack, da möchte ich hin. Und dann eben die Gegenwart aus den Augen verlieren. Und wenn wir uns einfach mal in so einem Bibelatlas oder in der Bibel anschauen, welche Routen die Israeliten in der Wüste genommen haben oder welchen Weg Jesus mit seinen Jüngern zurückgelegt hat, das war nie der gerade Weg. Also das ging eher so kreuz und quer, ne, wenn man sich so diese Wüstenwanderung ansieht. Das war nie sozusagen die A7, immer geradeaus direkt von Flensburg nach Füssen. Ein letzter Aspekt noch zu dieser Sache, Jesus sagt, er ist der Weg und wir diesen Weg gehen und nachfolgen sollen, dann kann es auch durchaus sein, also okay, gut, wir sollen nicht Autobahn, sondern so eine schöne idyllische Wanderung mit tollen Aussichtspunkten, aber das ist es eben nicht. Also wenn Jesus der Weg geht, dann kann das auch heißen, dass wir leiden müssen, so wie Jesus auch gelitten hat. Und damit meine ich nicht Leiden als Folge unserer Fehler. Wir meinen ja schon, dass schon allein das Leiden an sich dem Willen Gottes entspricht. Aber oft ist Leiden einfach nur eine Folge unserer Dummheit. Es geht um das Leiden um Jesu Willen. Wir haben die Zusage, dass er uns auf besondere Art und Weise nahe ist. Das ist die Antwort Gottes auf das Leid der Welt. Dass er das Leid eben nicht beseitigt mit Hauruck, sondern dass Jesus in das Leid hineingeht. Dass er sich mit uns solidarisiert. Dass er denen nahe ist, die leiden, denen nahe ist, die halt nicht können. Und wenn du heute Morgen leidest, dann darfst du wissen, dass Jesus dir nahe ist. Und klar, dann ist es auch so, dann magst du das vielleicht selbst auch so verschuldet haben, da ist Jesus nicht so. Das ist aber, ja. Also, ich fasse zusammen. Nachfolge, das ist keine Einzelentscheidung. Nachfolge, das ist ein Lebensprojekt. Es geht nicht darum, einmal einen Haken dran zu machen, okay, und das war's. Wir sind eingeladen, das, was uns einschränkt, hinter uns zu lassen. Wir sind eingeladen, immer wieder neu Jesus in den Blick zu nehmen, im Reden, im Handeln und im Leiden. Und auf diese Art und Weise Nachfolge als ein Lebensprojekt auch anzugehen, im Vertrauen darauf, dass Jesus da ist. Da werden wir dann unseren eigentlichen Namen gerecht werden, als diejenigen, die auf dem Weg sind. Amen.